And she said that when she got to freedom, well, I'm free, so, you know, but my family is still back there, you know.
Als sie befreit war, dachte sie, ich bin zwar frei, aber meine Mutter, meine Familie, sie sind nicht bei mir und ich möchte sie bei mir in Freiheit haben. Deshalb ging Harriet zurück, um sie zu holen. Und sie schaffte es. Sie führte noch viele andere Sklaven in die Freiheit. Sie nahm ihre Sache sehr ernst. Sie wollte nicht gefangen werden und sie wollte nicht, dass jemand anderes gefangen wird.
Die Frau, die uns das gerade erzählt hat, das ist die Ur-Ur-Urgroßnichte der Frau, um die es gerade gegangen ist, Harriet Tubman. Harriet Tubman ist eine beeindruckende Erscheinung in der US-amerikanischen Geschichte. Wir sind heute in den Radioreisen historisch unterwegs und trotzdem mitten in der Gegenwart. Wir besuchen US-amerikanische Heldinnen und Helden und wir treffen ganz normale Menschen. Sie alle erzählen durch ihre Herkunft andere Geschichten als die, die gerade in diesen Tagen dominieren, mit Donald Trump und seiner sehr weißen und sehr männlichen Entourage. Die USA sind so vielfältig wie die Menschen, die dort leben, auch wenn das manche vergessen machen wollen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wir beschäftigen uns gleich mit einer großen und umstrittenen Figur der US-amerikanischen Geschichte. Malcolm X war eine charismatische Führungsfigur der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, der wütendere Gegenpart zu Martin Luther King, mit dem er letztlich aber doch auf derselben Seite stand. Nicht nur politisch wirkt er bis heute fort, auch kulturell. Ein Mosaiksteinchen dieser Wirkung hören wir jetzt. Aus dem Sampler Tribute to Malcolm X ist hier der jamaikanisch-britische Reggae-Musiker Earl 16. Der Song heißt wie das Album Tribute to Malcolm X. Am 17. Februar 1965, vor 60 Jahren, ist Malcolm X erschossen worden. Bis heute ist nicht wirklich geklärt, wer oder was am Ende dafür gesorgt hat, dass ein schwarzer Mann einen schwarzen Mann auf offener Bühne erschießt. Das blutige Ende von Malcolm X war ein schwerer Schlag für viele Menschen, die in den USA für Bürgerrechte und gegen Rassismus gekämpft haben. Malcolm X war umstritten. Er gehörte lange zur Nation of Islam. Ein Jahr vor seinem Tod hat Malcolm X eine Pilgerreise nach Mekka unternommen. Der charismatische Redner kam verändert zurück, versöhnlicher, als es die Nation of Islam war. In Omaha, dem Geburtsort von Malcolm X, wird dafür gesorgt, dass dieser herausragende schwarze US-Amerikaner nicht vergessen wird. Rebecca Hillauer war in Nebraska.
This exhibit here is called Hate. And each of the pins represent a documented lynching of an African American.
Eric, der Führer im Great Plains Black History Museum in Omaha, Nebraska, deutet auf eine Schautafel an der Wand, eine Landkarte der USA. Jeder rote Stecknadelkopf symbolisiere einen Lynchmord an einem Afroamerikaner, erklärt er. Und zwar nur die offiziell dokumentierten.
These are the documented lynchings. There's numerous undocumented lynchings.
Im Gegensatz zu Texas, wo ich einen ganzen Punktehaufen sehe, zähle ich in Nebraska, das zum mittleren Westen gehört, lediglich 3 rote Punkte. Einer davon repräsentiert den bestialischen Mord an Will Brown im September 1919. Der 40-Jährige wird damals beschuldigt, eine 19-jährige Weiße vergewaltigt zu haben. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sehe ich seine verkohlte Leiche auf einem brennenden Scheiterhaufen. Drumherum eine Horde gröhlender weißer Männer.
That was probably one of the most viewed photos of lynchings in America.
In a little tent. 6 Jahre nach diesem Lynchmord an Will Brown wird in Omaha am 19. Mai 1925 Malcolm Little geboren, besser bekannt als Menschenrechtler Malcolm X. Er ist der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Heute wohnen in Omaha rund 500.000 Menschen. Und es gibt viel zu entdecken zu schwarzer Geschichte. Unsere Tour führt uns zum Black History Museum, in die Malcolm X Gedächtnisstiftung und am Ende in die Redaktionsräume einer Wochenzeitung. Meine Freundin Mary Beth, die in Omaha lebt, fährt mich quer durch die Stadt dorthin.
This is like the beginning of South Omaha. So this is a very diverse community.
In Süd-Omaha, durch das wir soeben fahren, wohnen vor allem Latinos und Hispanics. Nord-Omaha ist das Schwarzenviertel. Dort ist Mary Beth aufgewachsen, obwohl sie eine Weiße ist. Die Malcolm X-Stiftung, die etwas außerhalb liegt, hat sie bis jetzt noch nicht besucht. Auf dem Gelände der Stiftung erinnert eine Gedenktafel daran, dass hier mal das Geburtshaus von Malcolm X gestanden hat. In der Malcolm X Gedächtnisstiftung führt uns Shemika Simpson durch eine große Halle. Sie ist ehemalige Tourguide und jetzt politische Lobbyistin der Stiftung. An den Wänden hängen Gemälde von Malcolm X und Fotos. Auf einigen sind seine Eltern zu sehen. Earl und Louise Little waren prominente Mitglieder einer der größten Organisationen von Afroamerikanern in den USA. Sie glaubten an Panafrikanismus und schwarzen Nationalismus.
Pan-Africanism is the ideology that black people who are the descendants of enslaved African people, and we don't call our people slaves because it's not their identity, it's what happened to them.
Die Ideologie des Panafrikanismus besagt, dass die Nachkommen versklavter afrikanischer Menschen und die panafrikanische Diaspora in aller Welt eine Nation sind. Und schwarzer Nationalismus bedeutet, dass wir als Nation dann das Recht haben, uns selbst zu schützen, für uns zu sorgen und weiterzubilden. Malcolm hatte also die Ideologie seiner Eltern übernommen.
1921 ziehen die Littles mit ihren 3 Kindern nach Omaha und gründen eine Ortsgruppe ihrer Organisation. Der Ku Klux Klan lässt nicht lange auf sich warten. Nachts überfallen Mitglieder des Clans Louise Little. Sie ist zu dem Zeitpunkt mit Malcolm schwanger. Die vermummten Männer drohen der Familie, sie sollen wegziehen. 3 Jahre später ziehen die Littles dann tatsächlich nach Michigan. Vor dem Ku Klux Klan schützt sie das nicht. Ihr Haus wird niedergebrannt. Als Malcolm 6 Jahre alt ist, wird sein Vater, Earl Little, tot neben den Bahngleisen gefunden. Vermutlich vom Clan ermordet. Doch der Arzt attestiert Selbstmord. Die Mutter, mit inzwischen 7 Kindern, lebt in bitterer Armut, wird später in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Malcolm kommt zu Pflegefamilien, gerät auf die schiefe Bahn und landet mit 21 für fast 6 Jahre im Gefängnis. In seiner Autobiografie beschreibt er, wie er dort alle Bücher liest, die er in die Hände bekommt. Er tritt der Nation of Islam bei, eine schwarze Organisation, die eine ähnliche Lehre vertritt wie seine Eltern. Zu dieser Zeit ändert er auch seinen Nachnamen, der der Familie noch aus der Zeit der Sklaverei anhaftet.
Little is a slave name. And so Malcolm, wanting to break these chains to the slave master, decided to take the last name X.
Aus Malcolm Little wird Malcolm X, sagt Shemeika Simpson. Nach seiner Entlassung steigt der eloquente Malcolm X innerhalb der Nation of Islam schnell auf und gilt sogar als möglicher Nachfolger des Gründers und Vorsitzenden Elijah Muhammad. Während Martin Luther King sich zur gleichen Zeit als Bürgerrechtler bezeichnet, legt Malcolm X großen Wert darauf, dass es ihm um grundsätzliche Menschenrechte geht.
Malcolm was very, very clear that those are two different things.
Ich frage nach Malcolm X's Verhältnis zu Martin Luther King. Dessen Konzept, den Weißen die andere Wange hinzuhalten, teilt Malcolm X nicht. Ganz im Gegenteil, er ist für Selbstverteidigung. An einer Hörstation nehme ich mir Zeit für einige seiner Reden.
We are peaceful people. We are loving people. We love everybody who loves us. We're nonviolent with people who are nonviolent with us. But we are not nonviolent with anyone who is violent with us.
Unsere Tourguide Shemeika Simpson hat noch ein anderes Malcolm X Zitat parat.
Malcolm X said, "Why are you fighting and dying to sit next to the white man on the toilet? Why not build your own community?"
Während Mary Beth und ich all die Informationen wirken lassen, bittet Shemeika Simpson uns darum, für einen Moment unsere Augen zu schließen.
If you could please close your eyes for me.
Wir sind überrascht, schließen aber beide unsere Augen und lauschen, als Simpson weiterspricht.
Imagine that you are you as you are today, but you wake up in the middle of the Civil Rights Movement, 1963.
Stellen Sie sich vor, Sie wachen mitten in der Bürgerrechtsbewegung von 1963 auf. Sie sehen, wie Sie Hunde auf die Menschenmenge hetzen und Kinder mit Wasserwerfern beschießen. Spüren Sie es. Und dann bekommen Sie einen Anruf. Es ist Martin Luther King und er sagt: "Kommen Sie, marschieren Sie mit uns, schließen Sie sich uns an im Kampf gegen die Rassentrennung." Und während Sie noch darüber nachdenken, klingelt das Telefon wieder. Dieses Mal ist es Malcolm X. Und er sagt: "Kommen Sie in den Norden, besuchen Sie unsere Kundgebungen, helfen Sie uns, eine Schule zu bauen und Gärten anzulegen, helfen Sie uns, eine Gemeinschaft aufzubauen, in der wir sicher sind." Sie legen auf. Und jetzt entscheiden Sie sich.
Hang up the phone and now you have a decision. Would you rather go down south and march with Martin Luther King? Would you rather go up north and stand with Malcolm X?
Mary Beth und ich öffnen unsere Augen wieder wie aus einer Trance. Wohin würden wir gehen? Es gäbe keine richtige oder falsche Antwort, sagt Shemeika Simpson. Nur zwei unterschiedliche Wege mit dem gleichen Ziel.
Because a lot of people think they were enemies.
Viele glauben, die beiden wären Feinde gewesen. Oder die Bewegung von Martin Luther King wäre ohne Malcolm nicht so groß geworden. Dem stimme ich zu. Malcolm hat damit sogar gespielt. Er sagte: "Wenn ihr klug seid, hört ihr auf Dr. Martin Luther King und folgt ihm. Wenn nicht, bekommt ihr es mit mir zu tun."
Zwei wichtige Persönlichkeiten für die Bürgerrechtsbewegung und die Rechte der Schwarzen in den USA. Sie haben unterschiedliche Ansätze, aber auch viele Gemeinsamkeiten. Eine traurige ist die Tatsache, dass beide ermordet werden. Malcolm X wird am 21. Februar 1965, einem Sonntag, während einer Rede in Harlem erschossen. Jemand wirft eine Rauchbombe in den Saal, ein Täuschungsmanöver, um die Bodyguards abzulenken. Dann tritt ein bulliger Mann vor, zieht eine abgesägte Schrotflinte aus dem Mantel und schießt Malcolm X direkt ins Herz. Weitere Attentäter feuern mit Pistolen auf ihn. So schildern Augenzeugen das Geschehen. Der Gerichtsmediziner stellt später 21 Schusswunden fest.
7 feet. strange fruit. Blood on the leaves. And blood at the roots.
Now, unfortunately, Malcolm X was murdered, unfortunately, by black people in the Nation of Islam.
Malcolm X wurde leider von Schwarzen der Nation of Islam ermordet. Einige Kritiker sagen, das seien keine echten Mitglieder gewesen, sondern von der Regierung. Vielleicht stimmt das. Aber sie sahen aus wie Malcolm und waren Menschen, für die Malcolm kämpfte. Und dennoch haben sie ihn brutal ermordet, noch dazu vor den Augen seiner Frau, seiner 4 Kinder und den Zwillingen, mit denen sie schwanger war.
And the 2 children that she carried in her womb, the twins.
Is this him and his
wife? Yes, it is.
Wer für seinen Tod verantwortlich ist, ob und wie das FBI, das ihn beschatten und abhören ließ, darin verwickelt ist, das ist bis heute nicht abschließend geklärt. Mary Beth und ich verlassen die Stiftung mit vielen Gedanken im Kopf. Unser letzter Stopp auf unserer Black History Tour durch die Stadt führt uns zum Omaha Star, der einzigen schwarzen Wochenzeitung, gegründet 1938. Seit einigen Jahren ist die Zeitung wieder im Besitz einer schwarzen Frau, der Journalistin Terry Sanders. Die Redaktion liegt gegenüber dem Black History Museum, das wir am Vormittag besucht haben. In der Redaktion fällt unser Blick auf ein lebensgroßes Foto von Omaha-Star-Gründerin Mildred Brown, adrett gekleidet mit Hut.
She always wore a hat. She was always dressed. Back then, that's what ladies did.
Sagt Terry Sanders verschmitzt und begrüßt uns freundlich. Die Herausgeberin des Omaha-Star ist eine energiegeladene Frau, 66 Jahre alt, mit kurzen weißen Haaren, die sich kringeln, und einem wachen Blick. Sie erinnert sich noch an die Zeit der Segregation in der Stadt, auch an Busboykotte in Omaha.
There was a bus boycott with the Omaha Council Bluffs bus line, which took place before Rosa Parks refused to move to the back of the bus. There was a protest because they would not allow black bus drivers. I was a little girl, like 5-6 years old. I remember the riots. I remember seeing the smoke. I remember seeing the police. I remember all of that.
Mildred Brown berichtet damals im Omaha Star über den Boykott. Seitdem habe sich vieles verbessert, meint Terry Sanders. Diskriminierung und Rassismus gäbe es zwar immer noch, aber subtiler.
We've had 2 black police chiefs. We don't have the issues that some cities have. With police and police brutality, we just don't have that. Subtle, but it is better than it used to be. It is much better. Oh, come on.
Eine hochgewachsene, schlanke Frau kommt zur Tür herein. Miranda Adams, Inhaberin einer Baufirma. Ein Zwei-Frauen-Betrieb, den sie mit ihrer Partnerin Ashley Freeman leitet.
We don't only employ women, though, but our 100% of our executive team.
Terry Sanders verrät uns noch, dass sie in den Redaktionsräumen des Omaha Star ein Museum für schwarzen Journalismus einrichten will. Die nötigen Fördergelder hat sie bereits. Die Redaktion wird dann ein Haus weiterziehen.
And it will be a museum dedicated to black journalism. And there is not another newspaper museum in the country. And there is not a black journalism museum.
Malcolm X wäre begeistert, dass die schwarze Community in seiner Geburtsstadt heute so pulsiert und sein Erbe weiterträgt. Meine Reise nach Omaha wird mir im Gedächtnis bleiben und mich noch eine Weile beschäftigen.
Wer sich noch ausführlicher mit Malcolm X beschäftigen will, auf Netflix laufen derzeit 2 Dokumentationen zu ihm. Und dann gibt's natürlich noch großes Kino, Malcolm X von Spike Lee. Jede Menge Input. Den gibt's musikalisch jetzt von Solange Knowles. Der Titel ihres Songs »Don't Touch My Hair« thematisiert auch schwarzes Selbstbewusstsein. Wie schwarze Frauen und Männer ihre Haare tragen, das hat viel mit Politik zu tun, mit Anpassung oder Aufbegehren. Zwischen geglätteten Haaren und ungebändigter Afrofrisur, zwischen Rasta-Locken und kunstvollen Flechtfrisuren stecken so viele Geschichten, persönliche und ganz große. Aber immer dürfte eigentlich klar sein, »Don't touch my hair«, fass meine Haare nicht an. Don't touch my hair. When it's the feelings I wear. Don't touch my soul. When it's the rhythm I know. Don't touch my crown. They see the vision I've found. Don't touch what's there. When it's the feelings I wear, they don't understand what it means to me. But we chose to go. Hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Wir sind heute in den USA unterwegs, auf den Spuren des nicht-weißen Amerikas. Und passend zum Black History Month jetzt im Februar, der weltweit an die Geschichte von schwarzen Menschen erinnern soll, hören wir noch von einer der wichtigsten schwarzen Frauen der US-Geschichte, Harriet Tubman. Sie wurde um 1820 herum geboren. Genau weiß man es nicht, denn sie ist die Tochter von Sklaven. Und die wurden nicht als Menschen betrachtet, deren Geburtstage irgendeine Rolle gespielt hätten. Harriet Tubman schaffte es mit Ende 20 in den Norden zu fliehen, dorthin, wo die Sklaverei bereits abgeschafft war. Mit ihrer persönlichen Freiheit hat sie sich nicht zufrieden gegeben. Michael Marek und Anja Steinbuch über eine unfassbar mutige Frau und ihr Erbe. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, yes, my Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road? Yes, my Lord, I know the road.
Unsere Tour führt durch Marschland und Kiefernwälder, vorbei an verlassenen Sklavenorten und Sumpfgebieten.
This audio tour will guide you to the very places where Harriet Tubman walked.
Immer dabei eine App, die zu den Schauplätzen der Sklaverei führt, hier an der Chesapeake Bay im Bundesstaat Maryland. Marktplätze, auf denen Menschen gehandelt und verkauft wurden. Wohnhäuser von Fluchthelfern, Kanäle, die als Fluchtweg dienten. Mit US-amerikanischen Pathos versorgt dieser digitale Begleiter mit historischen Fakten und Zitaten von Harriet Tubman.
Snuck back here, to Maryland's eastern shore, the land of her enslavement.
Tubman wurde 1822 als Sklavin geboren. Schon als Teenagerin trat sie einer geheimen Befreiungsorganisation bei und wurde Fluchthelferin für versklavte Menschen. Während des Bürgerkriegs war sie Spionin für die Nordstaaten, später Kämpferin für Frauenrechte und die Rechte ihres Volkes. Unser erstes Ziel der Spurensuche: Cambridge.
And here we are, deep in the past. The Civil War hasn't happened, and slavery is now.
But I wanna lie down.
Die Kleinstadt mit Hafen war einst ein wichtiger Handelsplatz für versklavte Menschen und ist bekannt für seine Austernbänke. Nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei entwickelte sich im 20. Jahrhundert hier in Cambridge eine aktive schwarze Bürgerrechtsbewegung. In den 1960er Jahren gab es einen Aufstand in der von Schwarzen bewohnten Pine Street. Auch daran erinnert das überdimensionale und bunte 50 Quadratmeter große Wandbild von Michael Rossetto, der in Cambridge arbeitet und lebt und den wir hier vor seinem Kunstwerk treffen.
You know, when you look at that mural, there's a lot of things happening in it that tell a story of community.
Wenn ihr genau hinschaut, dann passiert auf dem Bild sehr viel. Es erzählt die Geschichte der afroamerikanischen Gemeinschaft. Es gab hier eine dynamische Musikszene, Handwerker, Soldaten und politische Aktivisten. Harriet Tubman gehört dazu. Sie ist das Zentrum der afroamerikanischen Gemeinschaft. Alles geht auf sie zurück.
When Israel was in Egypt's land, let my people go.
Was sofort ins Auge springt, die Perspektive scheint verschoben. Nicht der Betrachter schaut auf Harriet, sondern sie fixiert den Betrachter. Tubman, die hier als alte Frau mit Kopftuch und Mantel dargestellt ist, steht in einem Maisfeld. Über ihr ein Militärflugzeug, daneben eine Heldenreihe schwarzer Künstler, Wissenschaftler, Politiker, so Michael Rossetto.
Sie wollte sich aus der Sklaverei befreien. Harriet gehörte zu jenen besonderen Menschen, deren Geist stärker war als alles andere. Dafür braucht man Mut, Glaube und Kraft. Sie hat viele Afroamerikaner hier bei uns inspiriert. Viele dachten, wenn sie das kann, dann kann ich das auch. In den 1960er Jahren war der Ruf nach Freiheit unüberhörbar. Es leben Nachkommen von ihr hier. Das ist viel mehr als die Fortsetzung einer Ahnenreihe. Das ist ihr spirituelles Erbe.
It's more than just a bloodline, you know, it's a spiritual line.
Wir fahren weiter auf einem zweispurigen Asphaltband nach Church Creek. 20 Kilometer durch Kiefernwälder, fernab der Zivilisation in einer wilden grünen Marschlandschaft. Wasser, wohin man schaut, und ein Paradies für Zugvögel, aber auch für Bisamratten und Nutrias, Flugenten und Fischreiher. Auch das US-Wappentier, der Weißkopfseeadler, hat hier sein Revier. Die Luft ist schwer, feucht und tropisch heiß. Zu Harriet Tubmans Zeiten bauten die Farmer in der Gegend Tabak, Baumwolle, Flachs und Mais an. Körperliche Arbeit muss hier eine Qual gewesen sein. Für die versklavten Menschen, die für ihre selbsternannten weißen Herren auf den Feldern, im Sumpf und im Unterholz arbeiteten, bedeutete das körperliche Erschöpfung, Züchtigung und Krankheiten. Südlich von Church Creek, inmitten der Flusslandschaft des Blackwater River, hat Ex-Präsident Barack Obama 2016 ein wunderschönes Museum eröffnet, das Harriet Tubman Underground Railroad Visitor Center. Natürlich kein Zugmuseum, wie der Name vielleicht nahelegen mag.
And they always ask our rangers, where's the actual underground railroad? Are there tunnels? Are there trains?
Wir werden immer gefragt, wo ist denn die U-Bahn? Wo sind die Tunnel und die Züge?
Angela Crenshaw ist Ranger im Museum und dem dazugehörigen Nationalpark. Sie führt Schulklassen, Geschichtsinteressierte und Touristen durch die Ausstellungsräume.
Wir erklären den Besuchern, dass es sich hier um eine Untergrundbewegung handelt, die sich einsetzte für die Befreiung der Sklaven und die Rechte der Afroamerikaner.
Underground Railroad ist eine Metapher, ein Bild für ein Netzwerk von Helfern, geheim versteckten und verschlüsselten Nachrichten. Die Organisation diente dazu, entlaufene, versklavte Menschen in sichere Staaten zu schleusen. Das Vokabular des Eisenbahnwesens war ein Tarncode. Man sprach von Bahnhöfen, Stationsvorstehern, Passagieren und Schaffnern. Reisedokumente mussten beschafft werden, neue Identitätspapiere für Flüchtlinge, die laut Gesetz immer noch den Sklavenhaltern und Peinigern gehörten. Und genau hier, inmitten der Sumpflandschaft, verlief die wichtigste Verbindung zwischen den Südstaaten, in denen es die Sklaverei gab, und den Nordstaaten, wo ehemals versklavte Menschen wie Harriet Tubman in Freiheit leben konnten.
You're immersed into the landscape and into the harshness of slavery, which is what she was born into.
Die Landschaft ist überwältigend, so wie die Brutalität der Sklaverei, die Harriet Tubman hier erlebte. Dieses Nebeneinander wollen wir zeigen, die Schönheit der Natur und die Fratze der Sklaverei. In unserem Besucherzentrum wollen wir nichts beschönigen.
Der aus Holz bestehende Gebäudekomplex öffnet sich Richtung Norden mit Blick in die Freiheit. Hier begann der geheime Weg entlang der weit verästelten Flussläufe. Wir bleiben vor einem großen Wandbild stehen, das Angela Crenshaw erklärt.
Hier sehen wir Tubman bei der schweren Arbeit in den sumpfigen Wäldern. Sie war oft dort draußen mit ihren Brüdern und ihrem Vater, um Bäume zu fällen. Dadurch hatte sie mehr Freiheiten als andere Frauen, die unter ständiger Aufsicht im Haus der Besitzer arbeiteten. Und sie lernte früh, sich in der Wildnis zurechtzufinden. Das war wichtig, um später erfolgreich als Fluchthelferin zu arbeiten. Die Gegend hier ist als Tubman Country bekannt. Wo man auch hinschaut, immer gibt es einen Ort, den Harriet betreten hat. Sei es eine Hütte, aus der Sklaven geflohen sind, oder ein Haus, in dem Menschen lebten, die ihr geholfen haben, ihre Leute nach Norden zu bringen, in die Freiheit.
Peter Snack im Bundesstaat Maryland. Ein Waldgebiet inmitten des Blackwater Naturschutzgebietes. Es gibt keine Häuser, dafür morastige, unwegsame Pfade, kleine Kanäle und viel Schilfrohr. Hier haben wir uns mit der Archäologin Julie Schablitzky verabredet.
Als ich das erste Mal hierher kam, schaute ich mich um. Es inspirierte und frustrierte mich zugleich. Überall nur nasse Flächen. Man sieht Bäume, einen alten Weg. Und irgendwo hier soll sich die Hütte von Ben Ross befinden.
Harriet Tubman kam 1822 als Araminta Ross auf einer kleinen Farm zur Welt. Vater Ben Ross und Mutter Harriet Green waren beide versklavte Menschen und damit auch von Geburt an ihre Tochter. Seit Jahrzehnten wurde der verschollene Ort gesucht, das Wohnhaus, in dem Harriet einst aufgewachsen war. Schließlich kamen Anfang 2021 die Überreste längst vergangener Zeiten ans Tageslicht.
Think about broken teacups. Think about plates. Animal bones from
zerbrochene Teetassen, Überreste von Tellern, Tierknochen, einen Pfeifenstiel, Tabakdosen, verrostete Nägel, Backsteine, Knöpfe, den Schubladengriff einer Kommode, Keramikstücke, Gegenstände, die datiert werden konnten und, wie sich noch herausstellen sollte, zum Haushalt der Familie von Harriet Tubman gehörten. Für Harriet sei diese Landschaft zu ihrem Klassenzimmer geworden. Sie musste in den Sümpfen arbeiten, auch unter Anleitung ihres Vaters. Sie kontrollierte Bisamrattenfallen, musste Flachs einbringen und Baumstämme mit einem Ochsengespann schleppen. Die Arbeit, die versklavte Menschen wie die Tubman-Familie insgesamt leisteten, war enorm, erklärt Archäologin Scheblitzky.
When reality a lot of our country is built on the backs of people who were enslaved.
Der Reichtum unseres Landes wurde auf dem Rücken versklavter Menschen errichtet. Im Osten der Vereinigten Staaten waren es Afrikaner, Afroamerikaner. Im Westen, in Kalifornien, in Oregon und Washington, waren es Chinesen, die dorthin gebracht wurden und unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiteten und kaum bezahlt wurden. Sie schufteten für die Eisenbahn und unter Tage. Sie haben viele Industrieanlagen gebaut, die heute noch stehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Vereinigten Staaten auf dem Rücken von Menschen errichtet wurden, die versklavt und gequält wurden.
The United States of America was built on the backs of people who were enslaved and suffered and toiled. All right, well, thank you guys.
Thank you.
Take care.
I'll meet you in the morning. I'm bound for the promised land on the other side of Jordan. Bound for the promised land.
Dieses Lied, das Harriet Tubman laut Überlieferung an einem kühlen Abend im September 1849 sang, war ein geheimes Zeichen für ihre Familie, dass sie fliehen würde. Weil sie auf eine andere Farm im Süden des Landes verkauft werden sollte, kehrte sie von der Feldarbeit nicht auf den Hof ihres Besitzers zurück, sondern schlug sich nach Norden durch, so Ernestine Wyatt, die Ur-Ur-Urgroßnichte von Harriet Tubman.
And she said that when she got to freedom, well, I'm free, so, you know, but my family is still back there, you know.
Als sie befreit war, dachte sie, ich bin zwar frei, aber meine Mutter, meine Familie, sie sind nicht bei mir und ich möchte sie bei mir in Freiheit haben. Deshalb ging Harriet zurück, um sie zu holen. Und sie schaffte es. Sie führte noch viele andere Sklaven in die Freiheit. Sie nahm ihre Sache sehr ernst. Sie wollte nicht gefangen werden und sie wollte nicht, dass jemand anderes gefangen wird.
Because she did not want to get caught and she didn't want anybody else to get caught.
When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go.
Underground Railroad lebte von den Menschen, die wie Harriet Tubman die geheime Fluchtorganisation unterstützten. Dazu gehörten weiße Gegner der Sklaverei, Kirchenmitglieder, freie Afroamerikaner und versklavte Menschen. Sie sorgten für Unterschlupf, schmuggelten die Flüchtenden in Kisten oder Leichenwagen an Polizeiposten vorbei, besorgten falsche Papiere und neue Schuhe. Sie riskierten hohe Strafen im Norden und im Süden sogar ihr Leben. Nur wenige wagten es, die Flüchtenden auf der gesamten Strecke zu begleiten. Harriet Tubman tat das etwa 13 Mal innerhalb von 10 Jahren und verhalf bis zu 300 Menschen in die Freiheit.
Harriet Tubman bekommt inzwischen die Anerkennung, die sie verdient hat. Vor einigen Jahren schon wurde entschieden, dass ihr Bild auf den neuen 20-Dollar-Schein kommen wird. Bisher ist dort der Sklavenhalterpräsident Andrew Jackson zu sehen. Wann genau das nun wirklich passieren wird, das ist unklar. Wer weiß, vielleicht stoppen die reichen weißen Männer an der neuen US-Regierung das Projekt noch auf den letzten Metern. Wir bleiben weiter in den USA mit den Radioreisen auf Bayern 2, aber wir gehen jetzt Richtung Westen, nach Utah und Arizona. Dort leben Menschen, die ein vergleichbar schreckliches Schicksal ertragen mussten wie die schwarzen Sklaven Amerikas. Dabei waren sie als erste da, die indianischen Ureinwohner. Der erwähnte Andrew Jackson, der vom 20-Dollar-Schein, das war der Präsident, der dafür gesorgt hat, dass das Volk der Choctaw aus dem angestammten Gebiet im heutigen Mississippi ins heutige Oklahoma vertrieben wurde. Als Trail of Tears ist diese Zwangsumsiedlung in die Geschichte eingegangen. Samantha Crane kommt aus Shawnee in Oklahoma und gehört zu den Choctaw. Sie hat eindeutig etwas Björk-artig Ungeschliffenes. Hier ist sie mit Kathleen.
I'll be waiting at the four-way. Now you wanna come down here me when I say it's gonna be a good one tonight. Screaming candles, the sky moans, a gin poured in.
Radioreisen sind heute auf den Spuren US-amerikanischer Geschichte unterwegs. Und die war durchaus nicht immer great, auch nicht auf dem eigenen Territorium. Was den amerikanischen Ureinwohnern angetan wurde, das wird wenig beachtet. Aber es wirkt bis heute fort. Das System der Reservate haben die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert geschaffen, nicht zum Vorteil der indigenen Stämme. Das größte Gebiet mit Selbstverwaltung durch einen Stamm ist die Navajo Nation Reservation. So groß wie Bayern ist das Gebiet, das in Utah, Arizona und New Mexico liegt, auf dem Colorado-Plateau. Einige der spektakulärsten Landschaften der USA gehören dazu. Der Antelope Canyon zum Beispiel, ein überwältigendes Farbwunder, eng und glatt geschliffen von Wassermassen, die zwar sehr selten, aber dafür heftig durchrauschen. Noch berühmter ist das Monument Valley, Kulisse für viele Westernfilme, Ringo mit John Wayne zum Beispiel oder Sergio Leones Spiel mir das Lied vom Tod. Dennis Burg war im Monument Valley und hat dabei nicht nur großartige Landschaft kennengelernt, sondern auch viel über die Navajo oder auf Deutsch Navajo gelernt.
Ich Hier haben sie also ihre Pferde geritten. Hier hat Charles Bronson seine Mundharmonika ausgepackt. Spiel mir das Lied vom Tod. Das Monument Valley, flach wie in der Wüste, roter Sandstein und immer im Blick die vier weltbekannten Felstürme. Sie ragen bis zu 100 Meter aus dem Boden heraus. Das weltbekannte Sandgestein wirkt nüchtern und magisch zugleich.
Hi, nice to meet you.
Yeah, hi Dennis, I'm Harold.
Am Beginn des Nationalparks treffe ich Harold Simpson mit seinem Safari-Jeep. Harold ist Navajo. Sie sind das zweitgrößte indianische Volk in Amerika.
Einsteigen?
Harold reist gerne und hat Deutschland oft besucht. Dieses Wort ist ihm im Gedächtnis geblieben. Harold hat lange blonde Haare, die langsam ins Grau übergehen. Sein Alter will er mir nicht verraten. Ich schätze ihn auf Ende 50.
I was born and raised in Monument Valley.
Ich bin im Monument Valley geboren und aufgewachsen. Im Herzen des Monument Valley. Meine Großeltern wohnten hier. Und sie waren es auch, die mir die Navajo-Kultur und die Schönheit des Monument Valley nahebrachten.
Mit dem Safari-Jeep kutschiert uns Harolds Fahrer über die sandige Strecke des Monument Valley. Wir sitzen erhöht und ohne Fenster. Ein Dach schützt uns vor möglichem Regen oder starker Sonne. Während wir über die sandigen Wege fahren, erzählt Harold, dass er vor einigen Jahren eine Agency-Tour gegründet hat, um damit Touristen seine Heimat zu zeigen und die seiner Großeltern.
Sie sprachen kein Wort Englisch. Also war alles, was sie taten, mehr oder weniger Navajo-Lebensart. Und sie lehrten mich viele Dinge über die Bräuche, die traditionelle und kulturelle Lebensart. Dessen bin ich mir bewusst. Und das hat mich zu der Person gemacht, die ich bin.
Erkenne hier jeden Stein des Monument Valleys. Es liegt genau zwischen zwei Bundesstaaten. Links Utah, rechts Arizona. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 gewann Donald Trump Utah deutlich, sein Konkurrent Joe Biden Arizona ganz knapp. Harold hat keinen der beiden gewählt.
And we have our own Navajo Nation President.
Wir haben quasi unseren eigenen Präsidenten und wir haben einen Vizepräsidenten, einen Stadtrat. Wir haben sozusagen hier draußen unsere eigene Politik. Ob Demokrat oder nicht, ob Republikaner oder nicht, wir haben unsere eigenen politischen Angelegenheiten hier in der Navajo Nation. Und die sind für uns wichtiger als die auf staatlicher Ebene.
Mit der großen Politik habe er nicht viel am Hut, erklärt Harold, und schaut in die Ferne. Dann hält der Jeep. Harolds Fahrer hat eine Frage. Die beiden unterhalten sich in der Sprache der Athabasken. Athabaskisch ist die am weit verbreiteste indigene Sprache Nordamerikas. Sie wird in Alaska, im Südwesten, aber auch im Osten der Vereinigten Staaten gesprochen. Es gibt bis zu 40 Dialekte. Englisch spricht Harold nur mit den Besuchern. Davon fahren an diesem Morgen verhältnismäßig wenige durch das Valley. Neben organisierten Touren mit dem Jeep können Besucher auf ausgewiesenen Routen auch mit ihrem eigenen Auto über die sandig-staubigen Wege fahren. Immer wieder halten Autos an kleineren Aussichtspunkten.
Okay, we're gonna stop right over here. This is called the John Ford's Point.
Er wurde nach dem US-amerikanischen Filmregisseur und Produzenten John Ford benannt. Ihm verdankt das Monument Valley seinen Weltruhm. Ford machte das Tal zu seiner Standardkulisse für 10 seiner Western, die Hälfte davon mit John Wayne. In Ringo, gedreht 1939, noch in Schwarz-Weiß, sieht das Publikum eine gefährliche Postkutschenfahrt durchs Monument Valley.
Anhalten! Das ist doch Ringo!
Ja.
Die Felsformation Three Sisters und den bekannten Felsvorsprung wollten fortan immer mehr Menschen sehen. Harold kann sich noch gut an die ersten Touristenströme hier am Ford's Point erinnern.
So that's pretty much where.
Das ist so ziemlich der Ort, an dem es damals, als ich jünger war, nicht so viele Touristen wie heute gab. Die Touristen kamen also hierher und wir fuhren herum, nahmen unsere Pferde und brachten sie dann zum Point. Und dann gab es Touristen, die ein Foto von uns machten, wie wir mit dem Pferd posierten, auf dem Pferd saßen und all das. Also kamen wir wieder hierher zurück.
Heute können Touristen bei Mitgliedern des Navajo-Stammes auch Kunsthandwerke, Schmuck und andere Töpferwaren kaufen.
That's how we manage.
So haben wir Jungen es geschafft, hier draußen Geld zu verdienen.
Make money out here and all that, so.
Nicht jeder Ureinwohner habe Interesse an den Touristen und deren Geld, sagt Harold. Manche wollen schlichtweg ihre Ruhe haben. Und das könne er auch verstehen. Rund 300 Navajos leben im und ums Monument Valley. Gefühlt ist Harold mit jedem verwandt. Immer wieder zeigt er auf abgelegene kleine Hütten, in denen Onkels oder Cousinen zweiten Grades wohnen.
Es gibt also etwa 14 Familien, die im Monument Valley leben. Und jede von ihnen hat eine Weideerlaubnis. Das heißt, sie haben Vieh, Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen. Sie weiden hier unten und fressen das Gras und all das.
Aber die Flächen sind für die Landwirtschaft immer schwieriger nutzbar. Viel Regen falle hier nicht. Und im Sommer könne es über 30 Grad heiß werden. Im Winter seien Minusgrade keine Seltenheit. Trotzdem wollen die meisten Navajo hier weiter Landwirtschaft betreiben.
Wenn sie sich für den Anschluss an das Stromnetz und fließendes Wasser entscheiden, können sie ihre Weideerlaubnis wegwerfen. Aber viele Leute, die hier draußen leben, wollen das nicht. Sie wollen lieber ohne Strom und fließendes Wasser leben.
Mein Blick fällt auf einen Erdbau mit einer Tür. Diese Hütte ist eine traditionelle Unterkunft der Navajo, aus Holz gefertigt und mit Lehm bedeckt, um das Ganze zu isolieren. Die Tür ist immer nach Osten gerichtet, um die Sonne und den Wohlstand am Morgen zu begrüßen, erklärt Harold. Heute übernachten nur noch Touristen in diesen Unterkünften. Und nebenan Effie. Sie ist über 80, ihre Unterkunft ist weniger spartanisch.
I was born in a hotel like this, but not here.
Als ich klein war, wurde ich in so einem Hogan geboren, aber nicht hier. Es gibt einen kleinen Ort namens Little Miner Valley. Dort wurde ich also geboren. Und ich bin hier aufgewachsen. Wir hatten kein Auto, nur Esel oder Pferde. Wir reisten umher und bewegten uns in diesen Tälern von Ort zu Ort und immer in der Nähe einer Quelle. Mein ganzes Leben lang habe ich diese Gegend also nie wirklich verlassen, auch meine Mutter nicht. Sie starb vor etwa 10 Jahren, im Alter von 103 Jahren. Ich hoffe, dass ich auch so alt werde wie sie.
So, for me, I'm hoping, you know, I could be like her too.
Früher habe sie auch Touristen durch die Gegend geführt, aber die sind in diesem Teil des Valleys immer weniger geworden. Effis Hauptverdienst bestehe mittlerweile daraus, einen Dollar zu bekommen, wenn Touristen mit ihr ein Foto machen. Das Leben hier draußen sei alles andere als einfach. Und dennoch, Effi wirkt zufrieden und glücklich. Ihre rote Farbe verdanken die Felsen des Monument Valleys dem hohen Gehalt an Eisenoxid in den Gesteinsschichten. Und wo man nur hinschaut, ist Sand.
Wenn der Wind hier draußen weht, willst du hier nicht sein. Der Sand geht überall hin, in jede Ritze. Er landet in deinem Essen, er geht überall hin. Aber im Sommer wird die Sanddüne immer mehr zu flüssigem Sand. Flüssig wie Wasser. Wenn man drauftritt, sinkt man ein. Wenn es kalt ist, wird der Sand fest. Man kann darauf laufen. Und wenn es richtig heiß wird, ist es hart, dort hinaufzugehen.
Überall schroffe Felsen und Totenstille. Abgesehen von Harolds Echo.
So machte das meine Großmutter, wenn sie mit dem Frühstück, Mittag und Abendessen fertig war. Sie schrie in den Felsen, damit wir wussten, dass es Zeit zum Essen war.
Das Monument Valley. Tatsächlich kann man dort etwas spüren davon, dass die USA dann doch nicht komplett von Größenwahn beherrscht werden. Viele sind dort schon schwer beeindruckt worden von den Local Guides der Navajo. Ich gehöre auch dazu. Zum Schluss hören wir jetzt noch eine der wichtigsten indianischen Stimmen der USA. John Trudell war von 1973 bis 1980 Vorsitzender des American Indian Movement, einer Bewegung, die sich für die Rechte der Indianer und für die Aufarbeitung der Geschichte einsetzt. Trudell erlebte eine persönliche Katastrophe, als 1979 das Haus seines Schwiegervaters abbrannte und seine Frau, seine drei Kinder und die Schwiegermutter dabei ums Leben kamen. Kurz davor hatte Trudell eine Rede vor dem FBI-Hauptsitz gehalten und dabei eine US-Flagge verbrannt. Für ihn war der Zusammenhang immer eindeutig. Nach dieser Tragödie begann Trudell, Gedichte zu schreiben und zu vertonen. Hier ist er mit The Torn Flag.
At midnight, in a flaming, angry town, I saw my country's flag lying torn upon the ground. I ran in and dodged among the crowd and scooped it up and scampered out to safety. And then I took this striped old piece of cloth and tried my best to wash the garbage off. But I found it had been used for wrapping lies. It smelled and stank and attracted all the flies. While I was feverishly at my task, I heard a husky voice that seemed to ask, "Do you think you could change me just a bit?" Betsy Ross did her best, but she made a few mistakes. My blue is good, the color of the sky. The stars are good for ideals, oh, so high. Seven stripes of red are strong to meet all danger. But those white stripes, they need some changing. Also, some stripes of deep, rich brown, and some of tan and black. Then all around, a border of God's gracious green would look good there. Maybe you should slant the stripes, then I'd not be so square. I woke and said, "What a ridiculous story. Don't let anybody say I suggested tampering with Old Glory. But tonight, it's near midnight. In another flaming town. Once again, I hear this country's flag lies torn upon the ground. This story is never going to end with everybody looking the other way. Getting lost in let's pretend, trying to make it through another day. Comes a time when we must face reality of what's taking place.
Aus den USA kommen wir jetzt wieder zurück nach Hause. Was mich angeht, beeindruckt von Menschen mit großer Energie, die für ihre Sache gekämpft haben. Und mit dem Gefühl, Amerika ist so groß, das passt nicht alles unter eine rote Baseballkappe mit vier Buchstaben drauf. Es lohnt sich wie immer, auch woanders hinzuschauen als auf die Schlagzeilen. Woanders hinschauen, das machen wir gern in den Radioreisen. Wer jederzeit dabei sein will, einfach den Radioreisen-Podcast suchen und abonnieren, runterladen, streamen, was auch immer am besten passt. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.